Domradio, das Thema.
Ich bin Susanne Becker-Huberti und mein Thema heute ist die Frage, macht Geld faul? Angenommen, jeder von uns bekäme jeden Monat einen bestimmten Betrag, Geld ohne Gegenleistung. Sagen wir 1000 Euro pro Frau, pro Mann, pro Kind. Würden Sie dann noch arbeiten gehen? Wie sinnvoll wäre ein Grundeinkommen? Das fragen wir uns heute anlässlich der 8. Internationalen Woche des Grundeinkommens. Schön, dass Sie zuhören. Utopisch oder längst machbar? Bei Domradio das Thema wollen wir heute über das Grundeinkommen sprechen. Darüber, was für und was gegen ein Grundeinkommen spricht. Diese Woche ist nämlich die 8. Internationale Woche des Grundeinkommens, aber die Idee dazu, die ist schon einiges älter, auch darauf werden wir noch kommen. Ein gesichertes Grundeinkommen ohne Gegenleistung, das ist die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Leute würden trotzdem arbeiten, sagen die Verfechter, aber wer soll dann den Müll entsorgen oder andere unliebsame Arbeiten verrichten, kontern die Zweifler. Einen, der schon lange für ein bedingungsloses Grundeinkommen wirbt, den lernen wir jetzt kennen, nämlich den Gründer der DM-Drogeriemarktkette, Götz Werner. Er hält seit Jahren Vorträge zu dem Thema und bei einem solchen Vortrag in Neuss war mein Kollege Mario Brumby dabei.
Götz Werner setzt sich seit Jahren für ein bedingungsloses Grundeinkommen für jedermann ein und hat damit auch schon für kontroverse Diskussionen in der Gesellschaft gesorgt. Deshalb hängen für ihn bedingungsloses Grundeinkommen und Bildung zusammen.
Wenn Sie ein Kind erziehen wollen, brauchen Sie ein Einkommen. Wenn Sie leben wollen, brauchen Sie ein Einkommen. Den Kindern dadurch die Perspektive geben, dass sie dann im Leben Rahmenbedingungen haben, die ihnen eine Teilhabe gewähren, damit man teilnehmen kann. Grundeinkommen ist ja nichts anderes, wie die Teilhabe, um teilnehmen zu können. Weil das die Basis unserer Gesellschaft ist. Wenn wir das vernachlässigen, dann sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen, weil das die Zukunft ist.
In die Zukunft investieren heißt aber auch, Kindern und Jugendlichen unter anderem Werte zu vermitteln, sie ebenfalls zu fördern und frei entfalten zu lassen, aber ebenso nachhaltig zu handeln, so der 68-Jährige.
Der Mensch braucht Ziele, und weil er über sich hinauswachsen will. Und dann ist die Frage, ja, auf was richte ich mein Interesse? Und dass wir auf der Welt sind, hat nur den Sinn, dass die Welt sich verändert. Nachhaltig ist es, wenn es der Entwicklung, der Schöpfung und der Menschheit dient. Dann ist es nachhaltig.
Götz Werner selber hat kein Abitur und auch keinen akademischen Abschluss, war aber trotzdem sehr erfolgreich und hält etwas anderes für viel wichtiger.
Ich sage immer, jeder Mensch geht in die Universität des Lebens. In der Universität des Lebens lernt man durch Schlüsselerlebnisse. Ne? Und wenn man zu viel angehäuftes Wissen hat, dann meint man, man wüsste alles und schaut nicht mehr in die Welt. Bildung kommt, indem man die Welt schaut. Dass man lernt, so könnte man es vielleicht noch besser ausdrücken, dass man lernt, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen.
Mit seinen Vorträgen möchte er Denkanstöße setzen.
Was ich erlebe, ist, dass doch viele Menschen Fragen haben. Viele Menschen doch merken, so wie es bisher gelaufen ist, geht es nicht weiter. Dass die Menschen mit mehr Fragen nach Hause gehen, wie sie hergekommen sind. Dass etwas in Gang gesetzt wird, wo die Menschen sagen, da will ich mal drüber nachdenken. Das will ich mal erforschen. Das wäre das Optimalste.
Zum Nachdenken anregen. Das will der Gründer der Drogeriemarktkette DM, Götz Werner. Seit vielen Jahren ist er mit dem Thema Grundeinkommen unterwegs, gibt Vorträge, Interviews, schreibt darüber. Und zum Nachdenken anregen, das gelingt Götz Werner offenbar auch bei seinen Vorträgen, zumindest bei diesen Zuhörern des Vortrags, die ihre Eindrücke ins Domradio-Mikrofon geschildert haben.
Prinzipiell bin ich sehr fasziniert, wie stark er in seiner Idee einfach verwurzelt ist. Mir gefällt einfach dieser menschliche, humanistische Ansatz. Wir können die Leute nicht verhungern lassen, wir zahlen jetzt auch schon Transferleistung und muss uns das im 21., 22. Jahrhundert nicht irgendwie wert sein, den Menschen, auch wenn sie nicht arbeiten wollen, wenn es die dann auch immer gibt, trotzdem ein menschenwürdiges, auch kulturell würdiges Leben zu sichern. Und da, glaube ich, zeichnet Herr Werner ganz schöne Alternativen.
Also ich finde das wunderbar, das zu denken. Ich weiß nicht, wie es umsetzbar ist. Ich glaube, er hat es ganz gut gemacht deswegen, weil er deutlich macht, wir müssen uns erstmal damit auseinandersetzen. Wir müssen das in uns aufnehmen und es weiterdenken. Und wir wollen uns zusammensetzen und das auch tun. Ich glaube, es ist ganz notwendig, weil wir mit unserem System wirklich an die Grenzen der Möglichkeit gegangen sind. Also ich bin Steuerberaterin. Und deswegen kann ich wirklich sagen, ja, wir müssen was Neues machen. Ich glaube, es muss auch ganz viel in den Köpfen der Menschen passieren, dass wir uns wirklich darauf einlassen, Vertrauen miteinander zu haben.
Wie sinnvoll ist ein Grundeinkommen? Das wollen wir heute ein Stück ergründen bei Domradio das Thema ausführlich in den kommenden 2 Stunden. Was passiert, wenn man allen Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlt? Also Geld ohne Gegenleistung, genug Geld zum Leben. Befürworter sagen, es befreit, Gegner sagen, es macht faul. Das wollen wir heute diskutieren, denn diese Woche ist die 8. Internationale Woche des Grundeinkommens. Unterstützt und mitgetragen wird diese 8. Internationale Woche des Grundeinkommens von einer Menge Initiativen, Gruppen und Verbänden, zum Beispiel von der KAB, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung. Winfried Gater ist Diözesansekretär der KAB im Erzbistum Köln und macht sich seit Jahren fürs Grundeinkommen stark. Herzlich willkommen im Domradio, Herr Gater.
Ja, vielen Dank.
Warum unterstützt die KAB das Grundeinkommen?
Ja, wir sind schon seit vielen Jahren mit dieser Idee unterwegs und der Bundesverband hat 2007 die Einführung eines garantierten Grundeinkommens als Beschluss gefasst. Ausgangspunkt ist für uns einmal die Frage, wie sich Arbeit und soziale Sicherung in Zukunft gestalten lassen werden. Wir sehen da große Schwierigkeiten, wenn alles nur noch über Erwerbsarbeit finanziert werden soll. Wir müssen eine Antwort geben auf die neue soziale Frage, das heißt die Frage von Armut und Reichtum. Die Schere klafft immer weiter auseinander. Das ist nichts Neues, das wissen wir seit Jahren. Es wird wenig dagegen getan. Und wir wissen, dass prekäre Arbeitsverhältnisse immer mehr zunehmen. Das heißt, wir sehen auch, dass Armut vorprogrammiert wird, auch im Alter. Von daher haben wir gedacht, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was kann eine Lösung sein. Da sind wir geleitet von der katholischen Soziallehre. Das heißt, unser Menschenbild ist ein sehr christliches. Personalität, das heißt, die Menschenwürde muss zurückgewonnen werden. Die Frage der Solidarität, dass die Starken auch den Schwachen helfen. Und die Frage der Subsidiarität, was kann der Einzelne leisten, was muss der Staat machen, wenn der Einzelne dazu nicht in der Lage ist. Das sind so die Ausgangsüberlegungen, die wir dafür gehabt haben. Und wir verfolgen eine Vision dabei. Und mit der Vision wollen wir nicht zum Arzt gehen, sondern die in die Gesellschaft tragen, nämlich die Vision einer Tätigkeitsgesellschaft. Das heißt, wir sehen, dass neben der Erwerbsarbeit noch andere Arbeit gibt, die für die Gesellschaft genauso wichtig und bedeutsam ist.
Ehrenamtliches
Engagement in Parteien, Gewerkschaften, bei uns in der Kirche. Ohne das kämen wir nicht aus. Familienarbeit heißt gerade die Erziehung, die Pflege von Angehörigen und so weiter. Alles Tätigkeiten, die eigentlich mit dazugehören, aber im Moment noch nicht die Anerkennung finden, die sie brauchen. Und daher ist für uns die Lösung eines garantierten, eines bedingungslosen Grundeinkommens.
Das wäre jetzt rein praktisch so, jeder Mensch, also jede Frau, jeder Mann, jedes Kind ab Geburt schon, würde einen bestimmten Betrag pro Monat überwiesen bekommen vom Staat. Sagen wir mal, 1.000 Euro, wäre das was?
Das wäre was, aber nach unserer Vorstellung zu hoch, weil wir auch immer die Frage der Finanzierung mitdiskutieren müssen. Das ist immer die Frage, die wir auch bei unseren Veranstaltungen bekommen. Wie soll das Ganze finanziert werden? Wir haben ein Modell, was sich rechnet. Ich sage jetzt mal die geraden Summen. Es sind 800 Euro für Erwachsene und 500 Euro für Kinder. Das wäre das, was jedem Bürger zusteht. Das ist personenbezogen, also es gibt keine Bedarfsgemeinschaften, wo das dann abgewägt wird, sondern das, was jeder bekommt. Dazu gäbe es einen Anspruch auf Wohngeld, der bleibt erhalten, und Hilfe für besondere Lebenslagen, also Alleinerziehende, Schwangere, Kranke und, die bekämen noch einen Mehrbedarf entsprechend.
Aber andere Sozialleistungen würden dann wegfallen, das Kindergeld gäbe es nicht mehr.
Arbeitslosengeld 2, BAföG, das würde ja alles entfallen, weil es dieses Grundeinkommen für jeden gibt. Und das Ziel ist, dass mit diesem Grundeinkommen einerseits ein menschenwürdiges Leben gestaltet werden kann, und auf der anderen Seite es aber nicht so hoch ist, weil das ist der zweite Vorwurf, die Leute, die sich darauf ausruhen würden, dass es immer noch Anreize gibt, Erwerbsarbeit nachzugehen, um dadurch auch mehr zu verdienen. Denn mit 800 Euro hat man gerade das soziokulturelle Existenzminimum, aber auch nicht mehr.
Aber es wäre immer noch so, dass Erwerbsarbeit besser gestellt wäre. Sagen wir mal, für Erwerbsarbeit kriege ich was, wenn ich mich um die Familie kümmere, ehrenamtlich mich für Flüchtlinge engagiere, andere Sachen mache, dann nicht.
Ja, aber der Vorteil des Grundeinkommens wäre, und das haben ja viele Befragungen auch herausgestellt, wenn Leute ein Grundeinkommen kriegen, ob sie dann nicht mehr arbeiten würden. Die Befragungen machen deutlich, die Leute wollen nach wie vor auch einer Erwerbsarbeit nachgehen, aber sie haben freiere Entscheidungsmöglichkeiten. Wie das anerkannt werden kann, zum Beispiel ehrenamtlich, das muss man noch diskutieren. Ich sag mal, bei den Erziehungszeiten sieht man ja die Anerkennung im Rentenrecht, dass es schon dazu geführt hat, dass bestimmte, wo jetzt erstmal keine Leistungen finanzieller Art erbracht worden sind, aber trotzdem honoriert werden. Dass es noch viel zu wenig ist, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber das ist so ein Fingerzeig, dass es in diese Richtung gehen kann.
Und 500 Euro für Kinder, 800 Euro für Erwachsene, wäre das finanzierbar?
Das ist finanzierbar. Also wir haben ja zum einen schon gesagt, was alles wegfällt an Leistungen, die bisher gezahlt worden sind. Weil es keine Bedürftigkeitsprüfung oder sowas gibt, entfällt auch sehr viel, ich sag mal, an staatlicher Arbeit eigentlich, ne, dass nachgeprüft werden muss, dass Nachweise erbracht werden müssen und. Das würde ja entfallen. Also von daher, das Zweite allerdings, was dazukommt, das wollen wir nicht verhehlen, dass wir auch einen Umbau unseres Steuersystems brauchen. Also vieles wird über Steuer finanziert. Also von daher setzen wir schon auf Verteilungsgerechtigkeit. Das heißt, wir wollen von oben nach unten verteilen und nicht, wie es bisher umgekehrt eher der Fall ist.
Es gibt ja einige Bedenken, was das Grundeinkommen angeht. Da werden wir auch gleich drauf kommen. Wenn Sie nochmal zusammenfassen, was sind aus Ihrer Sicht erstmal die Vorteile?
Also die Vorteile sind aus unserer Sicht, dass es dem Menschen seine Würde mehr zurückgibt, dass er eine Entscheidungsfreiheit hat, in welchem Bereich will ich mich mehr betätigen. Das war zum Beispiel deutlich, dass Leute sagen, ich würde zwar arbeiten gehen, aber nicht mehr in dem Umfang. Das heißt also, ich würde mich da auch anders engagieren können und auch mehr Zeit für Familie zum Beispiel aufbringen können. Das andere wäre, dass Arbeit auch aufgewertet werden muss. Also wir haben flankierende Bedingungen, wir brauchen einen Mindestlohn und diese 8,50 Euro, die wir da im Moment haben, sind sicher nicht ausreichend. Die Berechnungen ergeben, dass Leute, die das verdienen, später auch in die Grundsicherung bei der Rente kommen müssen, also wo der Staat wieder Transferleistungen erbringen muss. Also es würde den Menschen sehr viel mehr Freiheit geben.
Dankeschön. Winfried Garter von der KAB. Er hat uns erzählt, warum er für ein Grundeinkommen ist. Und innerhalb der Kirche, der kirchlichen Verbände und Interessensgruppen, da gibt es Befürworter und Gegner des Grundeinkommens. Die KAB ist dafür, das haben wir gerade gehört. Der KKV, der Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung, der hat sich gegen ein Grundeinkommen ausgesprochen. Die Gegenargumente, die wollen wir gleich anhören. Hier bei Domradio das Thema nach den Nachrichten. Ich bin Susanne Becker-Huberti. Und wir stellen uns heute die Frage, macht ein Grundeinkommen frei oder faul? Willkommen nochmal bei Domradio das Thema. Die Vorstellung klingt ja eigentlich erstmal ganz angenehm. Der Staat überweist jedem Bürger, jeder Bürgerin monatlich ein garantiertes Einkommen, unabhängig davon, was und ob man überhaupt arbeitet. Das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen, das wird unter Politikern und Aktivisten diskutiert und findet besonders im Internet immer mehr Anhänger. Innerhalb der Kirche, der kirchlichen Verbände, der kirchlichen Interessensgruppen. Da gibt es sowohl Befürworter als auch Skeptiker beim Grundeinkommen. Die KAB, die katholische Arbeitnehmerbewegung zum Beispiel, die ist für ein Grundeinkommen. Davon haben wir eben schon gehört. Und der KKV, der Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung, der ist dagegen. Was sind die Gründe? Bernd Wehner ist der Bundesvorsitzende des KKV und heute hier bei uns. Hallo, Herr Wehner.
Ja, hallo, Frau Becker-Huberti.
Was ist Ihr Hauptbedenken beim Grundeinkommen?
Ja, aus unserer Sicht entspricht ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich nicht dem christlichen Menschenbild. Also wenn der Staat ohne Gegenleistung den Bürgern einfach Geld zur Verfügung stellt, dann widerspricht das aus unserer Sicht dem christlichen Menschenbild, das ja zunächst mal eigentlich davon ausgeht, dass jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist und von daher auch für sein Einkommen sorgen muss. Was nicht ausschließt natürlich, dass da, wo Not ist und so weiter, auch geholfen werden muss. Also man sieht, sowohl KAB als auch wir, die Grundlage ist die katholische Soziallehre und trotzdem kann man im konkreten Fall zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Und für uns ist eine Grundlage ja Centesimus Annus. Da heißt es in der Nummer 48, der Wohlfahrtsstaat, der direkt eingreift und die Gesellschaft ihrer Verantwortung beraubt, löst den Verlust an menschlicher Energie und das Aufblähen der Staatsapparate aus, die mehr von bürokratischer Logik als von dem Bemühen beherrscht werden, den Empfängern zu dienen. Hand in Hand geht damit eine ungeheure Ausgabensteigerung.
Also die Frage ist, was würde den Menschen jetzt mehr dienen, ein Grundeinkommen oder die Eigenverantwortung? Und da stellen sich ja beim Grundeinkommen immer die Frage, würde das faul machen? Also würde man dann noch arbeiten, wenn man eh schon 1.000 Euro bekäme, macht Geld faul? Da würden Sie sagen, ja.
Gut, faul ist natürlich jetzt ein sehr drastisches Wort, aber ich sag mal, es gibt ja dann keinen Anreiz oder der Anreiz ist weg, wieder zu arbeiten. Das ist so ähnlich wie Schlaraffenland, sage ich jetzt mal. Und im Grunde genommen, im Schlaraffenland würde sich keiner wirklich wohlfühlen, weil alles, was man sozusagen umsonst bekommt, kostenlos bekommt, nimmt man nach einer gewissen Zeit als selbstverständlich hin und es werden weitere Wünsche geweckt. Das merken Sie bei den Kindern schon. Kindern, die alles bekommen, die werden deswegen nicht glücklicher, sondern die Ansprüche steigen noch. Das ist eigentlich die Gefahr dabei. Und ich finde es also gut, wenn man sich mal die ordnungsethischen Leitsätze von Kardinal Höffner, der ja Sozialethiker war, anguckt. Das sind drei Leitsätze, wo er einmal sagt, der Mensch selber ist der Erstverantwortliche für seinen und seiner Familie Unterhalt. Oder unter Punkt 6, der Staat dient der sozialen Sicherheit dadurch am meisten, dass er die persönliche Verantwortung seiner Bürger, das Sorgen und Versorgen der Familie und der anderen Lebenskreise anerkennt und sich entfalten lässt. Und im letzten Punkt, totale Staatsversorgung ist mit dem christlichen Menschenbild nicht vereinbar, es zerstört Subsidiarität und Selbstverantwortung. Und ich denke, das ist etwas, was man im praktischen Leben sehen kann. Das ist kein Vorwurf, ich sag mal, an die Menschen, sondern das ist einfach im Menschen drin gelegt. Alles, was ich, wie gesagt, umsonst bekomme oder besser gesagt kostenlos bekomme, wird nicht wertgeschätzt.
Würden die Menschen denn dann trotzdem noch arbeiten, um ein bisschen mehr Geld zu bekommen? Also denken Sie, wenn jeder eh schon 1000 Euro hat, hat er zwar seine Existenz gesichert, aber würde dann trotzdem noch arbeiten gehen?
Natürlich würde es immer Menschen geben, die das tun, so wie das heute ja auch der Fall ist.
Genug Menschen?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, Untersuchungen bin ich dann immer skeptisch. Theorie und Praxis ist ja immer etwas anderes. Also wenn man sieht, also auch den Optimismus, dass man sagt, dann sind die Menschen eher bereit, sich ehrenamtlich zu engagieren etc., dann halte ich dagegen. Im Grunde genommen haben wir, jeder Rentner ist schon im Besitz eines Grundeinkommens und er braucht nicht arbeiten. Die Rentner müssten also sich engagieren wie verrückt. Ich bringe das mal so ein bisschen platt. Ist auch nicht der Fall, sondern die sich als Rentner engagieren, das sind die, die sich vorher auch schon engagiert haben. Also sicherlich Ausnahmen werden da die Regel sein, aber generell ist es einfach so. Es wird nur ein begrenzter Kreis sein, der dieses Engagement aufbringt und der zieht sich durch.
Und wäre denn aus Ihrer Sicht so ein Grundeinkommen überhaupt finanzierbar?
Also das will ich stark in Zweifel stellen. Also ich kann das nicht wirklich beurteilen, auch mit dem Hinweis, da fallen viele andere soziale Leistungen weg. Die, wenn ich nur mal an Kindergeld denke, ja, die werden ja nur einem bestimmten Personenkreis eigentlich zugewiesen und die sind dann auf einmal im Nachteil gegenüber anderen. Also von daher, glaube ich, ist es letztlich auch eine Milchmädchenrechnung. Also es kann einfach nicht sein, vom Gefühl her schon, wenn jeder ein bestimmtes Einkommen hat von 500 Euro pro Nase, dass das einfach finanzierbar ist. Also entweder müssen die Steuern drastisch erhöht werden, ob nun im Konsumbereich oder bei der Einkommensteuer. Und das hat Auswirkungen. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Und es gibt ja auch unterschiedliche Untersuchungen, die eben auch zu dem Gegenteil kommen.
Argumente gegen ein Grundeinkommen von Bernd Wehner, dem Bundesvorsitzenden der KKV, des Verbands der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung. Und nun haben wir einige Kontra-, einige Pro-Argumente gehört, wollen gleich noch drüber diskutieren. Und wir haben eben schon gehört, es gibt auch verschiedene Modelle, zum Beispiel die eines Grundeinkommens nur für Kinder oder die eines Grundeinkommens für Mütter. Darüber hören wir gleich auch noch mehr. Wie sinnvoll ist ein Grundeinkommen? Das ist heute unsere Frage bei Domradio, das Thema. Die Arbeit als Hausfrau und als Mutter, die wird nicht bezahlt. In vielen Familien arbeiten auch deshalb Mutter und Vater, weil sie es sich gar nicht leisten können, wenn einer von beiden zu Hause bleibt. Wäre die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens speziell für Mütter da nicht eine Möglichkeit, etwas für die Familien in Deutschland zu tun? Annette Florin hat sich damit mal beschäftigt.
Da gibt es diesen tollen Song »Das bisschen Haushalt«, in dem besungen wird, wie der Ehemann meint, dass sich das bisschen Haushalt von ganz alleine erledigt.
Das bisschen Haushalt macht sich von alleine.
Dass das beileibe nicht so ist, weiß jeder, der einen Haushalt führt. Sind auch noch Kinder in diesem Haushalt vorhanden, vergrößert sich der Aufgabenbereich erheblich. Diese Arbeit erledigen viele Frauen in unserem Land Tag ein, Tag aus, und zwar unentgeltlich. Ute Frenzel ist Hausfrau in Düsseldorf und meint:
Ich bin ja nicht Mutter geworden oder Hausfrau geworden, um Geld zu verdienen. Man entscheidet sich ja aus anderen Gründen dafür.
Nein, Geld verdienen kann man damit nicht. Und das bedauert Ute Frenzel auch.
Als Leistungsträger verdient man Geld und dann habe ich auch meine Stellung in der Gesellschaft. Ich als Mutter und Hausfrau verdiene kein Geld. Das würde ja quasi auch bedeuten, dass meine Stellung in der Gesellschaft nicht besonders anerkannt ist. Und so sehe ich das auch häufig.
Aus diesem Grund stünde Ute Frenzel einem vom Staat gezahlten Grundeinkommen für die als Hausfrau und Mutter geleistete Arbeit nicht ablehnend gegenüber. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen hätte sie schon ihre Schwierigkeiten.
Das ist ungerecht. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich bleibe bewusst zu Hause. Es ist etwas, wo ich denke, dass ich doch etwas für die Gesellschaft tue, indem ich meine Kinder gut vorbereitet auf den Weg bringe.
Kinder gut vorbereitet auf den Weg zu bringen, ist eine große Aufgabe mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung. Diese Arbeit aber im Rahmen eines bedingungslosen Grundeinkommens finanziell zu honorieren, sieht die KfD, die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, sehr kritisch. Dadurch würde eher dieses traditionell typische Frauenbild manifestiert und weiterhin viele Frauen in die Hausfrauenrolle gedrängt. Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands will verhindern, dass Frauen eine Art Stilllegungsprämie bekommen, die sie so dauerhaft von der Erwerbsarbeit fernhält. Außerdem ist das nicht mehr zeitgemäß, wie die Leiterin der Abteilung Politik und Gesellschaft der KfD im Bundesverband Heide Mertens betont.
Dass es für die meisten Frauen gar nicht der Wunsch ist, langfristig Hausfrau zu sein, sondern sie wollen sicher Zeiten zu Hause haben, wenn sie kleine Kinder haben. Wir müssen ja auch sehen, wir haben die bestausgebildete Frauengeneration, die wir je hatten. Die wollen ja auch ihren Beruf ausüben.
Und genau darin will die KfD Frauen stärken. Die finanzielle Honorierung häuslicher Arbeit im Rahmen eines bedingungslosen Grundeinkommens wäre hier kontraproduktiv.
Unser Ziel wäre eben, dass Männer und Frauen in gleicher Weise ihre Existenz durch Erwerbsarbeit sichern können, aber eben gute Rahmenbedingungen finden, um gleichzeitig sich die Sorgearbeit für die Familie teilen zu können.
Arbeitsteilung in allen Bereichen, eine Gleichstellung von Frauen und Männern im Lebensverlauf und das auch im Hinblick auf die Rente. Genau das fordert die KfD. Heide Mertens.
Was wir in Richtung Grundeinkommen tatsächlich in unseren Positionen haben, ist, dass es eine Sockelrente geben soll. Das heißt, es gibt für alle Bürger und Bürgerinnen im Land eine existenzsichernde Sockelrente. Und Anwartschaften aus der Erwerbstätigkeit, aus Kindererziehung, aus Pflege sollen obendrauf kommen.
Damit bleibt die Entscheidung für oder gegen die, wie auch immer honorierte Sorgetätigkeit in der Familie, ein großes, viel diskutiertes gesellschaftliches Thema.
Manch eine Mutter hätte gern ein staatliches Grundeinkommen als Anerkennung ihrer familiären Leistung. Die KfD, die befürchtet hingegen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen traditionell typische Frauenrollen verfestigt. Das Grundeinkommen könnte also zu so einer Art Stilllegungsprämie führen, um Frauen dauerhaft von der Erwerbsarbeit fernzuhalten. Was wäre dagegen mit einem Grundeinkommen für Kinder? Würde das mehr Sinn machen? Würde es dazu führen, dass weniger Kinder in Deutschland in Armut leben? Das ist eine Frage, die wir mitnehmen in die zweite Hälfte von Domradio, das Thema heute übers Grundeinkommen. Ein festes Einkommen für jeden, auch ohne Arbeit. An dieser Idee arbeitet das Netzwerk Grundeinkommen. Und gerade läuft die 8. internationale Woche des Grundeinkommens. Und darum diskutieren wir heute über die Idee eines Grundeinkommens. Ich bin Susanne Becker-Huberti. Schön, dass Sie zuhören. Um diese Zeit ist immer im Domradio ausführlich Zeit für ein Thema. Heute in der 8. internationalen Woche des Grundeinkommens geht es um die Frage nach Sinn und Unsinn eines Grundeinkommens für jeden Bürger, jede Bürgerin. Das ist eine Frage, die seit Jahren weltweit immer wieder heiß diskutiert wird, die Frage nach dem Grundeinkommen. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, die ist Jahrhunderte alt.
Schon der englische Staatsmann Thomas Morus fordert in seinem Roman Utopia von 1516 eine Art Lebensunterhalt für alle, um Diebstahl vorzubeugen. Eine Idee, die frei von jeglicher Ideologie ist und keinem politischen Lager zuzuordnen ist. Doch der Bürger steht dieser Idee skeptisch gegenüber. Der Vorstandsvorsitzende der Kölner Initiative Grundeinkommen e.V., Felix Köln, erklärt, wieso es notwendig sei.
Dieses Grundrecht auf Leben, das ist für mich ein entscheidendes Kriterium für Gib den Leuten erstmal Geld, damit sie sich keinen Kopf mehr darüber machen müssen. Allein schon dieser Ausdruck von wegen, sich den Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Wie absurd ist das denn?
Konkret würde das bedeuten, jeder Mensch erhält einen Betrag, der existenzsichernd ist und eine soziokulturelle Teilhabe garantiert. Wo Existenzsicherung anfängt und auch wieder aufhört, ist jedoch nicht ganz klar. In nahezu jedem politischen Spektrum gibt es Ansätze, die dem bedingungslosen Grundeinkommen ähneln. Das eine Modell fordert rund 400 Euro plus eine Krankenversicherung im Monat. Andere Modelle fordern bis zu 1500 Euro im Monat. Umfragen zeigen, dass 90% der Bürger davon überzeugt sind, dass in so einem System doch keiner mehr arbeiten würde. Trotzdem behaupten 80% derselben Befragten, selbst würde man natürlich noch arbeiten, nur vielleicht etwas anderes. Götz Werner, Gründer der Drogeriekette DM und einer der populärsten Verfechter für das Grundeinkommen, erkennt möglicherweise, weshalb der Mensch dem bedingungslosen Grundeinkommen so skeptisch gegenübersteht.
Es gibt keine Ausreden mehr, ne? Grundeinkommen ist anstrengend deswegen, weil ich plötzlich der Schmied meines eigenen Lebens bin, ne? Also es gibt keine Ausreden mehr. Ich kann in jeder Situation, muss ich sagen können oder muss ich mir vorwerfen lassen können, ja, du könntest doch anders, wenn du wolltest.
Vielleicht ist der Mensch derzeit einfach nicht der Verantwortung gewachsen, die die Freiheit des Grundeinkommens mit sich brächte. Aber eigentlich wäre es doch ganz schön, Tätigkeiten, die nicht im Verhältnis einer Erwerbsarbeit stehen, durch das bedingungslose Grundeinkommen anzuerkennen und nicht als selbstverständlich zu betrachten. Schätzungen des Statistischen Bundesamtes zufolge werden heute in Deutschland rund 56 Millionen Arbeitsstunden vergütet und 96 Millionen Arbeitsstunden sind unbezahlt. Die Rede ist da beispielsweise von Kindererziehung, ehrenamtlichen Tätigkeiten oder familiärer Pflegearbeit. Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben ist an eine Gegenleistung in Form von einer Erwerbsarbeit gebunden. Diese Auffassung ist kulturell tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens stellt sich dieser Einstellung allerdings grundlegend gegenüber und stellt die Frage an jeden Einzelnen: Was würden Sie tun, wenn Sie es sich aussuchen könnten?
Tja, was würden Sie dann tun? Weiter arbeiten gehen? Und vielleicht noch was drauf verdienen oder einfach vom Grundeinkommen leben? Das ist eine der Fragen, die sich Gegner und Befürworter des Grundeinkommens stellen. Und bei mir sind Winfried Garter von der KAB, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands, und Bert Wehner vom KKV, dem Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung. Herr Garter, was glauben Sie, würden die Menschen, die Mehrheit der Leute tun? Arbeiten gehen oder nicht mehr?
Ich glaube, dass die Mehrheit noch weiter arbeiten wird, weil bei unserem Modell, was vorsieht für Erwachsene 800 Euro, das reicht gerade für dieses soziokulturelle Existenzminimum auch, für geringe Teilhabe, Teilnahmemöglichkeiten. Und der Anreiz, mehr zu haben, liegt, glaube ich, auch in jedem Menschen, weil er Anerkennung über Arbeit, über Tätigkeiten oder so finden will. Das heißt, er will sich auch einen Urlaub leisten, er möchte sich ein Auto leisten, vielleicht eine bessere Wohnung und so weiter. Da reicht das bei weitem nicht aus. Also dieser Anreiz, nach wie vor einer Erwerbsarbeit nachzugehen, wird bestehen bleiben. Wir werden umgekehrt, wie wir es jetzt auch haben, immer Leute finden, die das System, was es gibt, ausnutzen. Ob das mit Steuerhinterziehung oder Subventionsbetrug ist oder sich auf die faule Haut legen. Wir werden das natürlich auch nicht mit dem Grundeinkommen verhindern können. Aber ich glaube, die Anerkennung, die die Leute über ihre Tätigkeiten finden, die werden nach wie vor da sein.
Herr Wehner, unser Reporter Christian Strunz hat gerade in seinem Beitrag gesagt, vielleicht sind die Leute heute noch nicht der Verantwortung gewachsen, der Freiheit des Grundeinkommens zu entsprechen. Was würden Sie da sagen?
Ich denke mal, das ist einfach eine Illusion zu glauben, dass der Mensch sozusagen sich daraufhin entwickeln könnte. Ich denke mal, es ist einfach in der menschlichen Natur drin, die Dinge so zu nehmen, wie es am einfachsten ist. Und das fängt eben in der Kindererziehung an. Kinder, die alles dürfen, die werden oder genügend Geld haben, die werden deswegen nicht verantwortlicher damit umgehen, sondern im Gegenteil. Da wird Anspruchsdenken mit erzeugt. Ich darf mal ein ganz simples Beispiel bringen. Wir haben 4 Kinder und da ging es darum, die Malstifte für die Schule, die waren am laufenden Band, waren die entweder weg oder kaputt. Bis wir dann eines Tages gesagt haben, okay, ihr bekommt einen bestimmten Betrag im Monat zusätzlich und ihr kauft eure Schulsachen selber. Auf einmal haben die gehalten. Das heißt, die haben einen anderen Wert bekommen. Und das ist einfach der Unterschied. Ich denke, das ist eine Illusion zu glauben, dass der Mensch eben so gut ist, wie man ihn sich hier vorstellt.
Vielen Dank schon mal bis hierhin. Wir sprechen gleich noch weiter drüber, hier bei Domradio, das Thema heute übers Grundeinkommen. Ihr Radio steht auf Domradio und wir sind im Gespräch mit Winfried Gater von der KAB, der katholischen Arbeitnehmerbewegung, und mit Bernd Wehner vom KKV, dem Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung, über den Sinn eines Grundeinkommens. Sie, Herr Wehner, sind gegen ein Grundeinkommen und sagen, dass es viel wichtiger, die Menschen zur Eigeninitiative zu befähigen, sie auf die eigene Füße zu stellen, Geld ohne Gegenleistung, so nach dem Gießkannenprinzip, das ist Ihrer Ansicht da kontraproduktiv. Was halten Sie, Herr Gater, dagegen?
Also zum einen glauben wir, und so verstehen wir auch das Subsidiaritätsprinzip, dass der Mensch in die Lage versetzt werden muss, eigentlich seine Möglichkeiten auszunutzen. Das heißt, er muss Voraussetzungen mitbringen, und das wäre auch eine finanzielle Absicherung, die es ihm ermöglicht, dann in Freiheit und Würde zu leben. Also das ist für uns, so wie wir das Subsidiaritätsprinzip verstehen, das eine, dass der Staat dann eingreifen muss, wenn der Einzelne nicht in der Lage dazu ist. Das, was er kann, soll er dann eigenverantwortlich machen. Also es hat zwei Seiten, dieses Prinzip. Und von daher glauben wir, dass die Menschen erst einmal die Voraussetzungen haben müssen, um ihr Leben gestalten zu können. Und wenn man sich täglich diesem Existenzdruck ausgesetzt sieht und der Rechtfertigung auch immer, macht es für die Menschen das Leben doch in weiten Teilen auch unwürdig und schwierig. Und von daher treten wir für ein Grundeinkommen ein, was den Menschen genau diese Freiheiten dann auch ermöglicht.
Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, argumentieren Sie eigentlich beide vom gleichen Ausgangspunkt aus? Also Sie argumentieren beide mit der katholischen Soziallehre und mit der Menschenwürde. Sie kommen aber zu komplett konträren Ergebnissen.
Das ist richtig. Wir erkennen uns ja auch schon lange und diskutieren diese Frage, weil unser Menschenbild ist nicht so, dass wir sagen, der Mensch nimmt alles und legt sich dann erstmal auf die faule Haut. Weil wir verstehen unser Menschenbild immer noch so, auch das wiederum zurückführend auf die Soziallehre und das Evangelium, dass jeder Mensch seine eigene Würde hat und von sich aus auch tätig werden will und auch Anerkennung über seine Tätigkeiten, seine Arbeit braucht. Also das ist unsere Interpretation. Dass wir da Differenzen haben mit dem KKV, das wissen wir und da können wir auch kontrovers diskutieren. Aber ich sage nochmal auch die Frage von Personalität, Menschenwürde und Solidarität, also den Armen, den Schwachen da auch zu helfen, sie in die Lage zu versetzen, sind für uns ganz wichtige Kriterien.
Ja genau, das ist ja der Punkt. Da ist ja auch Übereinstimmung, denen zu helfen, die eben das brauchen. Aber ich zitiere auch nochmal Anton Losinger, den Weihbischof, der ja hier in der Bischofskonferenz für diese gesellschaftlichen und sozialen Fragen zuständig ist, der auch zum Prinzip der Personalität sagt, staatliche Fürsorgeleistungen dürfen immer nur nachrangig eintreten, wenn die persönlichen Potenziale erschöpft sind. In diesem Fall ist die Allgemeinheit dann auch verpflichtet, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Und das christliche Menschenbild ist realistisch genug zu akzeptieren, dass diese Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Handeln durch die in Aussicht gestellte Hilfeleistung untergraben werden. Und ich will es nochmal am Beispiel der Kindererziehung deutlich machen. Im Grunde genommen werden ja Kinder zu einer Selbstständigkeit erzogen. Das sollte das Ziel einer Erziehung sein. Kinder, die das eben nicht erfahren, werden ihr ganzes Leben unselbstständig bleiben. Und es käme auch normalerweise keine Eltern kämen auf die Idee, ihr Kind lebenslang zu finanzieren, wenn sie das auch könnten, sondern sie werden dafür sorgen, dass die Kinder auf eigene Füße kommen. Und das eigentlich gibt dann erst die Menschenwürde, dass ich sagen kann, jawohl, aus eigener Kraft habe ich mir das geschaffen und nicht, weil es mir der Staat, wer auch immer das dann ist, denn letztlich sind wir als Steuerzahler ja auch, irgendjemand muss es ja finanzieren, das entspricht aus unserer Sicht nicht der Menschenwürde.
Bleiben wir mal bei den Kindern, denn es gibt auch die Spezialidee, sozusagen eine Variation des Grundeinkommens wäre das Grundeinkommen speziell für Kinder. Hintergrund ist, dass in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut lebt und das Grundeinkommen für Kinder da eventuell Abhilfe schaffen könnte, meint jedenfalls die KAB.
Das war für uns auch nochmal ein konkreter Anlass jetzt in dieser Woche des Grundeinkommens, weil am kommenden Sonntag ist ja auch der Weltkindertag. Und neben der KAB setzen sich auch viele andere Organisationen für die Einführung eines Kindergrundeinkommens ein, weil wir diesen Skandal Kinderarmut sehen. Auch das ist eigentlich bekannt, dass jedes fünfte Kind in Armut leben muss, aber wir sehen nicht, dass da politisch etwas bewegt wird. Deswegen auch für uns ein Einstieg in die Diskussion um ein Grundeinkommen, auch für Kinder. Die werden wir am Samstag bei einer Fachtagung in der Alten Feuerwache auch führen, hier in Köln. Alle herzlich eingeladen, die für den Samstag noch nicht sinnvoll verplant haben. 11 Uhr geht es los. Wir werden es auch kontrovers diskutieren. Wir haben Dr. Erik Seils da vom Hans-Böckler-Institut, der diese Kinderarmut auch untersuchen wird und vor allem die Perspektiven, die Kinder noch haben oder Jugendliche, die mit dieser Perspektive aufwachsen. Welche Chancen haben sie, das diskutieren auf der Frage, wäre denen geholfen, wenn es ein Kindergrundeinkommen gäbe? Ich sage nochmal die Höhe, wir gehen davon aus, 500 Euro für Kinder plädieren wir. Und da sehen wir auch ein breites Bündnis. Das hat sowohl unterstützt der Caritasverband, der SKM, aber auch das Kinderhilfswerk. Die sagen, das ist eigentlich notwendig, um das zu verhindern.
Was sagen Sie denn dazu, Herr Wehner?
Also zunächst mal möchte ich eigentlich Kinder gar nicht irgendwie losgelöst sehen, sondern Kinder sind ja in einer Familie. Also und wenn es Kinderarmut gibt, dann ist die Familie dann ja letztlich arm. Also muss da angesetzt werden. Und wir könnten uns eigentlich vorstellen, dass es in Form eines Erziehungsgeldes so etwas denn geschieht, und zwar in einer Höhe, die dann wirklich ja auch freie Wahlentscheidung lässt. Beispielsweise, ob ich das Kind in die Kita gebe oder ob ich das selbst erziehe, wobei man dann die Kita natürlich auch bezahlen müsste von diesem Erziehungsgeld. Also das heißt, im Grunde genommen müsste man da ansetzen, den Familien zu helfen, die eben hier in Not sind oder eben nicht genügend Einkommen haben. Aber es hilft ja nicht, oder es ist nicht damit getan, dass sämtliche Kinder, ob sie es nun brauchen oder nicht brauchen, aufgrund der familiären Verhältnisse ein solches Betreuungsgeld, oder nein, nicht Betreuungsgeld, ein Grundeinkommen bekommen. Eben, das wird dieses alles in einen Topf werfen. Das ist eigentlich die Gefahr dabei.
Argumente für und gegen ein Grundeinkommen und speziell ein Grundeinkommen für Kinder. Winfried Garter von der KAB und Bernd Wehner vom KKV. Zwei kirchliche Verbände mit ganz unterschiedlicher Meinung zum Grundeinkommen. Hier bei Domradio das Thema. Gleich weiter nach den Nachrichten. Mein Thema heute: Geld ohne Gegenleistung. Wie sinnvoll ist ein Grundeinkommen? Was würde passieren, wenn du plötzlich ein Grundeinkommen hättest? Probiere es aus. So steht's groß auf der Internetseite meingrundeinkommen.de. Hinter dieser Seite stehen eine bemerkenswerte Idee und Michael Bohmeier. Willkommen im Domradio, Herr Bohmeier.
Hallo, guten Tag.
Sie sammeln Geld, um Menschen ein Jahr lang ein monatliches Einkommen von 1.000 Euro zu schenken. Was machen die Leute mit dem Geld?
Ja, ganz verschiedene Sachen. Also wir haben ja die unterschiedlichsten Menschen, die bisher so ein Grundeinkommen gewonnen haben. Da ist eine Studentin dabei oder eine Rentnerin, Beamte, aber auch Arbeitslose und ganz normal Arbeitende. Und die machen unterschiedlichste Sachen. Zum Beispiel ist der Christoph, der hat im Callcenter gearbeitet und eine Woche, nachdem er bei uns gewonnen hat, hat er den Mut gefasst, um dank dieses Grundeinkommens, um jetzt eine Ausbildung zum Erzieher anzufangen.
Also per Internet kann Ihr Projekt jeder unterstützen mit einem beliebigen Betrag. Und das haben eben schon mehr als 15.000 Menschen bisher getan. Und so sind 80.000 Euro zusammengelegt worden. Und wann immer 12.000 Euro zusammenkommen, verlosen Sie das Geld unter allen, die sich per Internet angemeldet haben. Ist das für Sie eine Art Praxistest zum Grundeinkommen?
Ja, das soll es sozusagen sein. Die Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen, also die Idee, dass jeder Mensch 1.000 Euro vom Staat kriegt, ohne dass er oder sie etwas dafür tun muss, die ist ja schon ziemlich alt. Aber die Debatte ist immer sehr sperrig. Einerseits heißt es dann sofort, ja, wie finanzieren wir das? Und andererseits heißt es, ja, dann geht ja niemand mehr arbeiten. Wir sprechen immer über die anderen und das Unmögliche. Und ich dachte mir, wir müssen mal ganz woanders anfangen, nämlich mal bei uns selbst, mit meinem Grundeinkommen. Was würde ich eigentlich tun, wenn ich Grundeinkommen hätte, und nicht immer über die anderen reden? Und das ergibt dann nämlich ein ganz anderes Bild, denn von uns selbst sind wir viel überzeugter. Und da kommt heraus, dass die meisten Menschen nämlich tatsächlich einfach weiterarbeiten würden mit Grundeinkommen, weil Arbeit ja viel mehr als einfach nur Broterwerb. Und so testen wir das aus, und Ihre Zahlen muss ich ein bisschen korrigieren. Wir haben mittlerweile schon über 15 solcher 12.000 Euro teuren Grundeinkommen finanziert. Das ist also immer 1.000 Euro für ein Jahr lang für eine Person. Und über 20.000 Menschen haben mittlerweile Geld gegeben. Es gibt also ein reges Interesse, was mich ehrlich gesagt ziemlich rührt.
Sie waren mal Unternehmer, Firmenchef und haben sich mittlerweile voll der Grundeinkommensidee verschrieben. Was fasziniert Sie selber so an der Grundeinkommensidee?
Mich fasziniert, also ich habe selber, wie gesagt, war ich Geschäftsführer, habe relativ gut verdient und habe mich dann entschieden, mal auszusteigen aus dieser Rolle. Und ich lebe jetzt von den Gewinnen der Firma und kriege da knapp 1000 Euro im Monat Grundeinkommen und muss dafür nicht arbeiten. Und mich hat total fasziniert, wie mich dieses neue Verhältnis verändert hat. Ich wusste gar nicht, wie viel Druck und schlechtes Gewissen damit einherging, dass ich immer das Gefühl hatte, für das, was ich kriege, damit ich leben kann, muss ich etwas tun. Und seitdem dieses Verhältnis aufgelöst ist, seitdem Arbeit und Einkommen voneinander entkoppelt sind, bin ich viel mutiger und kreativer. Ich habe den Kopf voller Ideen. Ich bin ein besserer Vater, ein besserer Freund. Und das Leben fühlt sich einfach insgesamt besser an. Ich bin gesünder dadurch zum Beispiel und arbeite aber lustigerweise mehr als vorher und trage auch mehr zur Gesellschaft bei. Und jetzt dachte ich mir, naja, so geht es mir, wie geht es denn anderen? Das müssen wir doch eigentlich mal ausprobieren. Und das fasziniert mich. Was, wenn wir so einen wirtschaftlichen Parameter ändern, was macht das eigentlich mit der Psyche und damit auch mit der Gesellschaft? Und das würde ich einfach gern ausprobieren, denn ich glaube, da steckt ein Riesenentwicklungspotenzial für die Gesellschaft. Denn wo Freiheit ist, glaube ich, da entsteht Neues. Und Freiheit hat man eben nur wirklich dann, wenn man auch die Freiheit hat, Nein zu sagen. Und Nein sagen können heute viele Menschen nicht, weil sie einfach bestimmte Jobs, die schlecht bezahlt sind, machen müssen, weil sie überleben müssen.
Jetzt würden Skeptiker wahrscheinlich sagen, Sie sind ja ein Idealist, aber die große Mehrheit, die wird sich dann vielleicht auf die faule Haut legen. Aber der Ansicht sind Sie ja gar nicht.
Genau, der Ansicht bin ich nicht und der Ansicht sind auch übrigens Statistiken nicht. Wenn man nämlich Menschen fragt, würden sie mit so einem Grundeinkommen weiterarbeiten, dann sagen 90% der Menschen ja natürlich. Aber fragt man die gleichen Menschen, würden die anderen Menschen weiterarbeiten, dann sagen 80% der gleichen Leute, die anderen würden nicht weiterarbeiten. Das ist also ein typischer Ausdruck von der Skepsis in unserer Gesellschaft. Wir können den anderen Menschen nicht vertrauen, weil wir natürlich die ganze Zeit in einem Konkurrenzverhältnis mit denen stehen und wir konkurrieren die ganze Zeit um Jobs, die aber de facto eigentlich nicht da sind. Es kann und wird nicht mehr genug bezahlte Arbeit für alle geben. Auf jede offene Stelle kommen derzeit 7 Bewerbungen. Und wenn wir jetzt einfach auf die keine Jobs haben, schimpfen, ist das eigentlich extrem ungerecht. Die sind nämlich nicht faul, wie sie gerne in den Medien dargestellt werden, sondern die leiden darunter, dass sie eben keine Arbeit bekommen können. Gleichzeitig kommt die Digitalisierung. Sehr viele Jobs, die wir heute für sicher halten, werden in wenigen Jahren einfach nicht mehr existieren, weil sie viel günstiger und effizienter von Computern erledigt werden. Und alle Ökonomen stimmen überein. Diese Arbeitsgesellschaft, wie wir sie heute kennen, die fährt massiv gegen die Wand. Es droht Massenarbeitslosigkeit und damit Massenarmut. Und keine Partei hat ein Konzept, außer weiter Niedriglohnsektor zu fordern und von der Vollbeschäftigung zu faseln, was eine grobe Lüge ist. Und da sage ich, ich weiß auch nicht, ob Grundeinkommen funktioniert, aber es scheint mir, auch wenn es utopisch klingt, doch eine realistische Option zu sein. In den USA, im Silicon Valley, wurde es übrigens gerade heiß diskutiert als das Zukunftsthema. Lasst es uns doch auch hier mal ausprobieren. Und bevor wir gar keine Hoffnung haben, lasst uns doch wenigstens das Fünkchen Hoffnung nutzen und ein Jahr Grundeinkommen ausprobieren.
Michael Bohmeier kämpft für das Grundeinkommen und auf seiner Seite mein-grundeinkommen.de, da kann man dann an der Verlosung für ein monatliches Grundeinkommen für ein Jahr von 1000 Euro teilnehmen. Herr Bohmeier, danke fürs Gespräch. Das Thema im Domradio. Es ist eine Idee, an der sich die Geister scheiden. Das bedingungslose Grundeinkommen, das führt, sagen die einen, zu einer gerechteren, freieren Gesellschaft. Es macht faul, da fehlt jeder Arbeitsanreiz, das sagen die anderen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden, das ist eine alte Idee und sie findet auch in Deutschland immer wieder Anhänger. Verschiedenste Varianten kursieren auch, vom großen und kleinen Bürgergeld bis zur Steuerpauschale, vieles. Wir haben jetzt auch schon viele Argumente dafür und dagegen gehört und eben haben wir mit Michael Bohmeier gesprochen, der im Internet ein Grundeinkommen von 1000 Euro für ein Jahr immer mal wieder verlost. Und bei mir im Studio sind immer noch Winfried Garter von der KAB, von der katholischen Arbeitnehmerbewegung, und Bernd Wehner vom KKV, vom Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung. Was halten Sie, Herr Wehner, von der Initiative von Michael Bohmeier, meingrundeinkommen.de?
Gott, das ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Nur muss man natürlich einfach dabei sehen, ich denke mal, das ist ähnlich wie wenn ich im Lotto spiele. Wenn ich auf einmal für ein Jahr lang eine bestimmte Summe bekomme, dann ist das ja etwas anderes, als wenn ich mein ganzes Leben lang ein Grundeinkommen bekäme und dann daraufhin mein Leben ausrichten müsste. Ich denke mal, Wer natürlich 1.000 Euro für ein Jahr lang jeden Monat bekommt, da kann man sicherlich Ideen entwickeln. Aber das ist für mich jetzt nicht realistisch, um daraus abzuleiten. Also das ist deswegen das Argument für das Grundeinkommen.
Herr Gater, glauben Sie eigentlich an eine Einführung des Grundeinkommens in absehbarer Zeit?
In absehbarer Zeit glaube ich nicht. Es sei denn, wir würden über so spezielle Sachen wie Kindergrundeinkommen reden. Da glaube ich, ist der gesellschaftliche Konsens wesentlich größer. Bei einem Grundeinkommen überhaupt, um das einzuführen, bedarf es ja auch eines Umbaus unseres Systems. Und ich hatte ja ganz zu Anfang schon gesagt, wir setzen ja bei der Finanzierung auch darauf, dass unser Steuersystem geändert wird und. Das bedarf einiger Zeit. Also von daher brauchen wir einen langen Atem. Aber ich sage nochmal, wenn wir dran denken, die Anerkennung der Erziehungszeiten im Rentenrecht hat auch Jahre gebraucht, bis es dann politische Realität wurde. Das stelle ich mir bei einem Grundeinkommen auch so vor.
Mhm. Würde dann so ein Grundeinkommen eigentlich für jeden Bürger gelten, für jede Bürgerin oder für jeden Menschen in Deutschland? Das frage ich jetzt vor dem Hintergrund gerade der vielen Flüchtlinge, die zurzeit in Deutschland Schutz suchen. Das wäre dann so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft, würden nur die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hier ein Grundeinkommen bekommen und die vielen Flüchtlinge würden leer ausgehen.
Also wir sagen bei der KB, bei unserem Modell alle Bürgerinnen und Bürger und bei neu zugezogenen eine Wartezeit von 5 Jahren, um genau das auch zu vermeiden. Gilt übrigens auch umgekehrt, wenn ein Deutscher dann im Ausland lebt, würde er ein Grundeinkommen in der Höhe dessen, was dort vor Ort notwendig ist, bekommen und nicht das, was wir hier bei uns als Grundeinkommen zur Verfügung hätten.
Und dass es in manchen Teilen von Deutschland die Lebenshaltungskosten höher sind als woanders, würde das irgendwie beachtet werden?
Das wäre einmal mit dem Wohngeldanspruch zum Beispiel ausgeglichen, dass wir sagen, neben dem Grundeinkommen von 800 Euro wären das circa knapp 300 Euro Wohngeldanspruch, die unter Umständen möglich sind, aber auch das für die Hilfen in besonderen Lebenslagen. Also von daher würde das schon berücksichtigt werden. Aber wenn wir jetzt hingehen würden, würden Grundeinkommen auch nach Regionen unterschiedlich eingruppieren, hätten wir wieder sehr viel staatliche Verwaltung, die wir eigentlich nicht wollen. Mhm. Sondern das soll einheitlich für alle Bürgerinnen und Bürger gelten.
Und beim Thema Flüchtlinge, um nochmal drauf zurückzukommen, würde es dann so sein, wer 5 Jahre hier lebt, der bekäme dann ein Grundeinkommen und vorher müssen andere Hilfen greifen.
Ja, das ist richtig.
Herr Wehner, Sie können eigentlich sagen, oh, Grundeinkommen ist so illusorisch, utopisch, das wird in nächster Zeit eh nicht eingeführt. Also kann sich der KKV eigentlich da auch ganz gut zurücklehnen?
Ja, also ich kann das eigentlich nur hoffen, dass hier noch die Vernunft bleibt und dass man einfach sagen kann, dass das ist eine Utopie, nach dem Motto gut gemeint, aber eben nicht gut gemacht und eigentlich setzt einfach Fehlanreize und nochmals gesagt, es widerspricht eigentlich dem christlichen Menschenbild. Wie gesagt, der Mensch ist erstmal für sich selbst verantwortlich und erst wenn das nicht mehr funktioniert, dann müssen andere Kräfte helfen und das muss ja auch erstmal in der Familie geschehen, dann im Bekanntenkreis, also stufenweise hochgehen und nicht von vornherein sagen, der Staat ist es, der eben alles richtet. Und wie gesagt, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und die Frage ist ja auch, wären wir bereit, sozusagen mit unserer Hände Arbeit diejenigen zu unterstützen, ständig, die ebenfalls in der Lage wären, mit ihrer Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Allein wenn ich mir vorstelle, ich bekomme eine gute Pension und würde jetzt zusätzlich eine zusätzliche Einnahme haben, ja, das wäre ein Unding für mich. Wäre es natürlich schön, aber im Grunde genommen eigentlich ein Witz sowas.
Und Herr Gater, Sie haben jetzt gerade nochmal auf das Grundeinkommen für Kinder abgehoben, da haben wir auch schon drüber diskutiert, da ist der politische Konsens höher, da sagen Sie, das könnte so eine Art für Sie ja Stufe sein, dass man zumindest mal das einführt und Sie haben eben schon darauf hingewiesen, am Samstag gibt es eine Aktion der KAB, eine Fachtagung, eine Tagung, wo genau das Grundeinkommen für Kinder diskutiert wird, 11 Uhr, Alte Feuerwache in Köln.
Richtig, und als Kooperationspartner haben wir dafür auch gewonnen den Caritasverband, der mit dabei ist, und auch der BDKJ, also der Bund der katholischen Jugendverbände, die sich dabei beteiligen, weil es bei beiden auch diese Überlegungen gibt, in dem Bereich was zu tun.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt haben wir 2 Stunden lang viel über das Grundeinkommen diskutiert und erfahren, haben so Grundlagen und Anregungen um uns auch eine eigene Meinung zu bilden. Fürs Mitdiskutieren hier im Domradio-Studio danke ich ganz herzlich Bernd Wehner vom Bundesverband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung und Winfried Garter von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschlands von der KRB. Herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit und die Sendung zum Nachhören, die gibt es unter domradio.de bei uns im Netz. Vielen Dank auch für Ihre Zeit und für Ihr Ohr. Ich bin Susanne Becker-Huberti. Nächste Woche wieder Domradio, das Thema 2 Stunden lang ausführlich. Ein Thema. Tschüss für heute.